Ja, ich war ja auch unterwegs, 14 Tage in Kloppenburg, habe dort eine Juleika-Schulung gemacht und da habe ich das so schön erlebt, wie das ist, auch der Obrigkeit untertan zu sein. Das ist ja eine 5000-Mann-Gemeinde mit drei Gottesdiensthäusern in der Stadt, weil sie sonst in einem gar nicht alle Platz hätten. Und riesen Parkplätze natürlich vor der Tür. Und die Stadtverwaltung hat gesagt, innen und außen auf Abstand halten, Regeln achten. Also haben sie Ordner auf den Parkplatz gestellt und es durfte nur jeder zweite Parkplatz beparkt werden. Das sah süß aus, ein großer Parkplatz und jeder zweite war frei. Und dann habe ich mit dem einen Gemeindeleiter gesprochen und er sagt, Gerhard, wir haben uns immer gewünscht, dass jeden Tag Gottesdienst ist. Und jetzt haben wir es. Dank Corona kriegen wir nicht mehr alle zusammen in einen Raum. Und jetzt machen wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag Gottesdienst. Sagt er, das haben wir uns immer gewünscht und jetzt können wir es. Sind zwar nicht mehr so viele im Raum, aber wir haben ständig Gottesdienst. Ja, da habe ich mir gesagt, siehst du, was wir manchmal mit dem nicht hinkriegen, was wir uns wünschen, das macht Gott einfach mal so mit links. Das Gleiche, dann habe ich in Soltau gepredigt und dort hat die Stadtverwaltung als Auflage gemacht, dass im Gottesdienstraum Durchzug herrschen muss. Also ihr habt das gerade richtig jetzt hier, Durchzug. Und die sind dann auf die Idee gekommen, ja, wie machen wir am besten Durchzug? Vorne die Fenster ganz auf und die Eingangstür ganz auf. Und seitdem, gegenüber ist der Friedhof, wo am Sonntag auch einige hingehen. Seitdem stehen da immer einige Leute auf der anderen Straßenseite und hören zu. So kann man also auch die Leute mit dem Evangelium in Verbindung bringen. Und so könnt ihr das auch machen. Schade, dass man hier nicht bis zum Park sehen kann. Müssen wir vielleicht doch so rüberrutschen, dass uns noch mehr Leute sehen. Ja, ich bin Gott so dankbar, dass er in all dem, was wir als Krise bezeichnen, sein Werk reicht, sein Reich baut, oder? Hat er aufgehört deswegen, nur weil hier Corona ist und wir mit Nasenmasken? Nee, hat er nicht. Er hat nicht gesagt, ach komm, euch mit euren Masken, nee, da komme ich im nächsten Jahr wieder vorbei. Nee, hat er nicht. Sagt, da bin ich dir ganz besonders nah. Mir ist so auf dem Herzen, ich möchte mit euch heute eine Reise machen. Ich möchte mit euch einiges aus dem Neuen Testament anschauen, das ihr alle kennt. Aber manchmal ist der Blickpunkt von einer anderen Seite so wichtig, damit wir das, was wir eh sagen, kenne ich schon, mal wieder anders sehen, damit wir vielleicht vom Wort Gottes neu motiviert werden, weil wir ganz plötzlich eine andere Sichtweise haben. Und so möchte ich beginnen mit der Geburt von Johannes dem Täufer. Wo sagst du Weihnachten? Nee, nicht Weihnachten. Heute. Heute ist das für uns wichtig. Ja? Sein Vater war Zacharias, also der Vater von Johannes dem Täufer, und seine Mutter war Elisabeth, die Tante von der Maria. Und der Zacharias, der war Priester. Und er gehörte zur Dienstgruppe von Abia. Mose hatte mit Aaron zusammen einige Dienstgruppen eingeteilt und gesagt hat, du machst dann Dienst, du machst dann Dienst, du machst du dann Dienst, so wie wir Gemeindeputzplan haben, ne? Du bist morgen dran und du bist nächste Woche dran und so. Gab es halt auch einen Dienstplan für die Priester. Und innerhalb des Dienstplanes wurde dann noch immer regelmäßig ausgelost, wer welchen Dienst tut. Und der Zacharia gehörte zur Dienstgruppe von Abia. Und Abia war die achte Dienstgruppe. Wenn ihr mal in der Bibel von Abia lest, bitte nicht verwechseln mit dem König Abia. Das war ein gottloser König, der Sohn vom Rehabim, der hat mit diesem Abia überhaupt nichts zu tun, nur der Name ist gleich. Aber dieser Abia, Priester, der wurde als achtes losgezogen. Also die achte Dienstgruppe. Und ich fand das so köstlich, wie Gott immer auf Details achtet. Bei Gott gibt's kein "Schauen wir mal". Na, wird schon werden. Zufall. Nein, Gott ist so präzise in dem, wie er plant, wie er uns führt, wie er uns lenkt, dass er auf jedes Detail achtet. Acht steht nämlich im christlichen Verständnis der Zahlensymbolik als Neugeburt, Neubeginn, Neuanfang, glücklicher Anfang, geistliche Wiedergeburt. Es ist die Zahl der Taufe. Und da wird Johannes, der Täufer, reingeboren. Normalerweise hätte der gar nicht Johannes heißen dürfen. Als dann soweit war und die ganze Verwandtschaft da war zur Beschneidung und sie dann gefragt haben, na, sollen wir ihn jetzt Zacharias nennen, weil das Tradition war, der Erstgeborene heißt wie Papa. Dann hat Elisabeth gesagt, nee, weil Gott schon was vorbereitet hat. Und sie haben ihn Johannes genannt. Mit dem achten Tag beginnt eine neue Woche, eine neue Zeit. Und es war so, dass nach 400 Jahren Schweigen in Israel, wo Gott sich nicht offenbart hat, mit Johannes als Vorbote für Jesu wirklich eine neue Zeit eingeläutet wurde. Und in der Bedeutung im Judentum, da sehen wir die acht auch sehr wichtig. Acht Menschen wurden durch Noahs Arche gerettet. Also bezieht sich die Acht hier auch auf Rettung. Ja? Am achten Tag die Beschneidung, immer ganz klar, das jüdische Chanukka-Fest dauerte 8 Tage. Und die Zahl 8 bedeutet im Judentum einen Übergang von dem Zeitlichen in das Überzeitliche. So, jetzt kommt Jesus, Johannes, sein Vorbote, und wir erleben, wie etwas Zeitliches, wie das Gesetz übergeht in etwas Überzeitliches. Wir leben jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern im Zeitpunkt der Gnade. Und so gilt für die Juden die Zahl 8. Da schauen die Ersten schon zu, wunderbar, kommt nur rein. Die Zahl 8 für die Zahl der Unendlichkeit. Die schwingt so schön, unendlich, wunderbar. So, da achtet Gott doch schon mal aufs Detail. Das nächste, was wir in dieser Geschichte von Gott erkennen, ist, was wir ja alle wissen, aber was wir so wenig leben: Für Gott ist kein Ding unmöglich. Oder? Wissen wir's? Leben wir's? Ja, wir sind auch nur Menschen. Ja, ich weiß, ja. Zacharias und Elisabeth galten als ein unfruchtbares Ehepaar. Fragen mich nicht, wer Schuld hatte. Gott fragt doch nicht nach Schuld. Aber Gott sagt, hey, Zacharias, deine Frau wird schwanger werden. Zacharias erstmal sehr, sehr skeptisch und Gott sagt, wirst schon sehen. Und damit du mir nicht reinredest, wirst du jetzt erstmal schweigen. Ich wünschte mir manchmal, dass Gott so drastisch zu uns redet. Hey Gerhard, red mir doch nicht immer rein. Ich weiß doch, was das Beste ist für dich. Ich hab doch deinen Weg vorgezeichnet. Du 9-mal kluger, halt doch endlich mal die Klappe. Hatte am Wochenende meine Enkel dabei. Und der jüngste Enkel, 8 Jahre alt, dann steht er morgens um 6 auf und dann turnt er durchs Wohnzimmer, immer um den Tisch rum und dann ins Esszimmer um den Tisch. Und die kleine Schnuti, immer. Und so stelle ich mir Mama vor, wie Gott denkt, halt mal die Klappe, bleib mal ruhig. Ja, das wird schon. Ja. Und so hat der Zacharias zurückstecken müssen, hat alles abwarten müssen. Und tatsächlich, Elisabeth ist schwanger geworden. Und dann kam ja der Engel zur Maria, die ist schwanger geworden. Und hat die Maria, die Elisabeth besucht, ihr kennt die Geschichte. Und der kleine Zwerg in Elisabeth, 6 Monate alt, hat im Mutterleib gehüpft vor Freude. Wenn wir jetzt Johannes und Jesus mal vergleichen. Johannes, der Asket. Vergleicht das so mit mancher christlichen Tradition. Du darfst nicht. Und wenn du, und hast du schon gelesen, Zurückhaltung, bitte, ja. Johannes, der Asket. Wilder Honig und Heuschrecken sind genug. Punkt. Noch ein Gewand, so ganz grob, und ein Ledergürtel, und das reicht. Und jetzt gucken wir uns Jesus an. Also ich möchte mal so behaupten, Jesus hat gerne gegessen. Also immer schon sympathischer als Johannes. Ja? Er hat sogar mit den Sündern gegessen. Und Jesus hat keinen, der zu ihm kam, weggeschickt. Sogar mit den schlimmsten Typen hat er sich abgegeben. Große Sünder kamen zu ihm und sie fühlten sich in seiner Gegenwart wohl. Halleluja! Jesus hat Sünde beim Namen genannt. Jesus hat es nicht versteckt. Jesus hat gesagt, da ist der Wurm drin. Und trotzdem kamen die Leute, haben ihm zugehört, waren bei ihm. Sie merkten, Jesus ist ganz anders und auch wenn ich nicht zu ihm passe, darf ich bei ihm sein, darf ich mich wohlfühlen. Jesus nimmt mich in meiner Verzweiflung, ja, Jesus nimmt sogar mich in meiner Sündhaftigkeit und in meiner Sünde ernst. Ja, ne, und dann haben wir jetzt diese zwei Typen. Und da merkst du, dass du als Christ und als Mensch in dieser Welt, egal wie du lebst, überhaupt keinem was recht machen kannst. Denn dann lesen wir in Lukas 7, die einen beschimpften Jesus als Freund der Sünder. Sagt Jesus, hey, habt ihr das noch nicht kapiert? Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken brauchen einen Arzt. Und dann sagt er ihnen, Johannes der Täufer kam, fastete oft und trank keinen Wein. Da habt ihr gesagt, der ist von Dämonen besessen. Nun bin ich gekommen, esse und trinke wie jeder andere und ihr wendet ein, er frisst und säuft und seine Freunde sind die Zolleinnehmer und die Sünder. Also darf ich dich fragen, wollen wir es nicht endlich aufgeben, auf die Meinungen der Menschen zu hören? Ist ja eh egal, was du machst. Wenn sie schimpfen wollen, schimpfen sie. Und da interessiert's keinen, ob sie Recht haben oder nicht. Hauptsache, sie können sich den Schnabel zerreißen. So, also lass uns mal wegsehen von all den Meinungen. Und lass uns mal hinsehen auf Jesus, was er getan hat. Interessant ist, dass das Neue Testament nur von einer Begegnung zwischen Johannes dem Täufer und von Jesus berichtet, nämlich an der Taufe. Gut, die ersten Lebensjahre war Jesus sowieso nicht im Land. Da war er Migrant in Ägypten, weit weg von Johannes, damit er auch die Situation unserer Migranten mal kennenlernt. Ich finde es ganz toll. Und dann kommt Jesus zum Jordan und Johannes sieht ihn und sagt, wow, hey Leute, ich habe euch doch immer gesagt, da kommt einer. Und jetzt dreht euch mal um, da steht er. Guckt ihn euch genau an. Der ist viel größer als ich. Und dem Johannes sind sie in Scharen nachgelaufen und Johannes blickt weg von sich und sagt, hey Leute, jetzt kann ich langsam zurücktreten. Da guckt hin, das ist der Retter. Und ich bin noch nicht mal wert, ihm die Schuhriemen zu lösen. Ja, war Johannes wirklich so viel weniger? Der hatte genauso seine Jünger wie Jesus. Im Grunde könnte man sagen, das waren fast zwei konkurrierende Lehrer in Israel. Der eine hat mehr darauf Wert gelegt, tut Buße, und der andere hat gesagt, so, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Das Reich Gottes ist jetzt mitten unter euch. Der Johannes, der war schon so einer, der genau gesagt hat, boah. Und Jesus hat viel nicht gesagt. Da entdecken wir, wie ich neulich bei euch gepredigt habe, so ein großes Herz der Barmherzigkeit in Jesus. Schaut mal, Jesus, der Auferstandene von den Toten, hat kein einziges Wort gegen die Sadduzäer gesagt. Und die Sadduzäer hatten eine Lehrmeinung, es gibt keine Auferstehung von den Toten. Hätte Jesus doch mal für Klarheit sorgen können, wenn er doch wusste, er wird der Erste sein, der von den Toten aufersteht. Nee, hat er einfach mal so stehen gelassen. Und viele, viele andere Dinge hat Jesus so stehen gelassen. Und Johannes, der Täufer, war ganz anders. Er hat gesagt, hey, du. Und er hat noch nicht mal Respekt gehabt vom König. Der ist zum König Herodes marschiert und gesagt, hey, was du machst. Die Frau von deinem Bruder klauen, Ehebruch mit der machen und dann hinterher auch noch heiraten. So geht das gar nicht. Und dann kam die Herodidas, die Frau von dem Herodes, und sagt, ja, so geht das nicht. Ich werde dafür sorgen, dass du stirbst. Aber da sehen wir, welche Kraft wiederum das Wort Gottes hat. Der Herodes ließ den Johannes einsperren, aber töten ließ er ihn nicht. Weil er gesagt hat, ey, der Mann hat etwas Göttliches an sich. Und dann lesen wir sogar, dass der Herodes in Knast ging und dem Johannes zuhörte. Und dass er Angst hatte vor dem Johannes, aber trotzdem seine Hand schützend über ihn gehalten hat. Ja, das ist das, was wir uns auch für unser Leben wünschen, diese schützende Hand Gottes. Nur, bei Johannes kam es anders. Da war diese Geburtstagsfeier, dieses Fest, wo die Tochter der Königin getanzt hat. Oh Männer, lass uns doch nicht von den Mädels den Kopf immer verdrehen und dann Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen. Der Herodes hat sich da von dieser hübschen Salome den Kopf verdrehen lassen und schwört, dass er ihr bis zum halben Königreich alles geben will, wie im Märchen. Und die lässt sich beeinflussen von Mama und fordert den Kopf von Johannes. Und genau das passiert eine Stunde später, wo Johannes tot. Manchmal habe ich den Eindruck, uns geht so wie dem Herodes. Wir hören gerne zu, wenn ein Verkündiger spricht und sagen, ja, ist richtig. Aber dann tun wir uns so schwer mit dem Tun, oder? Was sagt Jakobus 1? Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Und nachdem er reingeschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Jo. Stell dir vor, ich war gestern am Grillen, hab eine schwarze Nase gehabt, schau in den Spiegel, sehe ich, hab eine schwarze Nase, dreh mich um und vergesst es. Und würde heute vor euch mit einer schwarzen Nase stehen, dann würdet ihr mich doch auslachen. Kann er sich nicht mal waschen oder sonst was, ja? Wer sich aber vertieft, sagt Jakobus, in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und was ist das Gesetz der Freiheit? Das Evangelium von Jesus Christus. Und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in all seinem Tun. Deswegen war der Herodes so fasziniert, weil der Johannes das getan hat. Er hat gesprochen und gehandelt. Er hat nicht nur gesagt, du, sondern er war selbst einer, der sich der Askese unterworfen hat, der nicht Wasser gepredigt hat und Wein gesoffen hat, sondern sein Lebensstil passte zu dem, was er verkündigt hat. Tut Buße. Und Tradition im alten Israel war, Buße tun wir in Sack und Asche. Deswegen passte sein Reden so gut zu seinem Handeln. Jesus kriegt es jetzt mit, der Johannes ist verhaftet. Und da passiert etwas in Jesus. Er sagt, das Reich Gottes muss aber verkündigt werden. Und der Johannes, als derjenige, der vor mir hergeht und das Reich Gottes verkündet, kann es jetzt nicht mehr tun. Also sammelt, die Bibel spricht da wirklich von diesem Wort, sammelt Jesus alle seine Jünger. Ich habe mich gefragt, wie muss ich mir das vorstellen? Na, ich habe mir gedacht, das waren bestimmt nicht nur die 12, das waren viele. Und die waren ja nicht immer und ständig herum. Die hatten ja auch Berufe, die hatten ja auch Familie und so weiter. Und irgendwann, und alle kamen. Ja, so ein schöner Weckruf, kommt jetzt mal, ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Und dann marschierten die alle an. Und Jesus sagt, passt mal auf, jetzt will ich euch noch mal ein bisschen unterrichten. Und dann fängt an, Jesus nochmal neu über das Reich Gottes zu ihnen zu sprechen. Und er spricht und er belehrt sie. Und nach der Belehrung geht er her und er segnet sie und legt Vollmacht auf sie. Welche Vollmacht legt er denn auf sie? Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Ich würde auch gerne diese Vollmacht haben. Jesus legt sie einfach auf seine Jünger, weil er sagt, der eine kann nicht mehr, jetzt seid ihr dran zu handeln. Später sagt er, ich muss weggehen, aber damit ihr weiter handeln könnt, sende ich euch den Heiligen Geist. Und der wird in euch sein und ihr werdet meine Zeugen sein und ihr werdet Kraft empfangen. Eigentlich genau das, was er damals seinen Jüngern mitgegeben hat. Klare Anweisung, klarer Auftrag und jetzt geht. Klare Anweisung. Klarer Auftrag. Gute Nacht. Darf ich dich mal fragen, wie viele Bibelstellen kennst du auswendig, um Menschen den Heilsweg zu zeigen? Es gibt 32. Wenigstens 5 solltest du können. Das reicht schon, um die Menschen in das ewige Reich zu führen, was die Bibel sagt, wie das funktioniert. 5. Wie viel können wir? Weg. Haben wir alle mal gelesen. Alle. Sind alle bekannt. Aber sie sind nicht abrufbar für uns, oder? Was machst du, wenn du heute eingeladen wirst zum Grillen und da ist einer und... Ja, okay. Du weißt vielleicht noch von irgendeinem, der hier predigt, die Telefonnummer und sagt, kannst du nochmal vorbeikommen? Ist doch nicht so, oder? Soll doch ganz anders sein. Ja? Was kennen wir? Wie viel kennen wir wirklich? Was tun wir? Ich habe mich manchmal beschwert, dass mein Altpastor, der Ingolf Elzer, so wenig Zeit mit seinen Mitarbeitern verbracht hat. Ich dachte, Mensch, der muss sich doch mal ein bisschen um seine Mitarbeiter kümmern. Ich war 32 Jahre unter ihm Mitarbeiter und ich war nur 2 in seinem Haus eingeladen. Und das hat mich geärgert. Bis ich mal draufgekommen bin, es gibt verschiedene Gnadengaben im Reich Gottes. Und seine Gnadengabe war nicht die Gnadengabe der Gemeinschaft. Seine Gnadengabe war die Gabe der Evangelisation. Und ich weiß noch, wir waren auf einer Jugendfreizeit und wollten noch was trinken gehen. Und zwei, drei andere, er und ich, gingen in die Kneipe und saßen da bei unserem Bier. Ja, auch ein Christ darf Bier trinken. Am Tisch, und da saß noch einer. Und es vergingen keine 60 Sekunden. Wir mit unserem Bier haben uns gefreut, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Keine 60 Sekunden war der mit dem anderen Mann schon im Gespräch und hat ihm das Evangelium erzählt. Und ich, selbstsüchtig, habe mir immer gewünscht, dass er mit mir Gemeinschaft hat. Ja, wer braucht's denn mehr? Der ihn nicht kannte. Er hat genau richtig gehandelt. Hätte ihm Gott die Gnadengabe der Gemeinschaft gegeben, dann hätte er Evangelisten um sich sammeln sollen, die seinen Auftrag ausführen. Aber so war er der Evangelist. Die Jünger gehen, die Jünger handeln, und was soll ich euch sagen? Die Jünger haben Erfolg. Und dann kamen sie wieder und berichteten. Zwei Dinge. Herr Jesus, ist genau das passiert, weshalb wir rausgegangen sind. Kranke sind gesund geworden, Dämonen sind ausgefallen. Und ach Jesus, was wir noch gehört haben, die haben Johannes umgebracht. Hast du das auch schon entdeckt? Gerade hast du Segen empfangen und im nächsten Augenblick kommt irgend so eine Botschaft, die alles kaputt macht. Und Jesus schaut seine Jünger an, voller Barmherzigkeit, und er merkt, wie sie der Dienst ausgebrannt hat. Ja, Dienst kann Kraft kosten. Denk mal, dass Jesus selbst gesagt hat, als ihn die Frau angerührt hat, boah, von mir ist Kraft weggeflossen. Und ich kann mich erinnern, in meinem Leben, ich hatte einen Gottesdienst, da war die Vorbereitung, hätte ich auf die Hälfte einer Postkarte schreiben können. Das waren nur 4, 5 Stichpunkte. Und dann habe ich mich hingestellt und habe gepredigt. Und der Geist Gottes war so mächtig da, dass ich nach der Predigt gesagt habe, ich muss ins Bett. Und bin um 1 Uhr ins Bett und habe die ganze Nacht durchgeschlafen, weil so viel Kraft weggeflossen ist. Dienst kostet Kraft. Und Jesus schaut seine Jünger an und sagt, ihr seid müde. Ne? Jo, Jesus. Das sind wir. Dürfen wir als Christen müde sein? Ja, klar. Und Jesus sagt, ey, ich habe da eine Idee. Ich kenne da eine Stelle da im Norden vom See Tiberias. Da bei Bethsaida. Petrus, Andreas, ihr müsstet die auch kennen, ihr seid ja aus Bethsaida. Kommt da hinten, wo die Wiesen so grün sind. Da gehen wir hin und da chillen wir jetzt ein bisschen. Ja, das machen wir. Und wieder mal, wie das so oft ist in unserem Leben, kommt was dazwischen. Die Leute gucken und die Leute sagen, der hat doch gerade die Kranken geheilt und seine Jünger auch. Wo wollen die hin? Ach, die wollen in die Richtung. Kommt, wir marschieren mal schneller ein bisschen. Und die Bibel sagt, als sie da an Land gegangen sind, waren die alle schon da, mindestens 5000 Männer. Und ihre Frauen und Kinder, also so ein Haufen, so groß wie die ganze Stadt hier. Und Jesus sagt nicht, hey Leute, tut mir leid, aber ich habe meinen Jüngern versprochen, dass wir jetzt mal ein bisschen chillen. Nee, Jesus steigt aus dem Boot und er fängt an, stundenlang zu lehren. Jetzt frage ich dich, kannst du dich in die Jünger reinversetzen, was in denen abging? Herr Jesus, wir haben dir noch so viel zu berichten und du hast uns was versprochen und das klappt jetzt beides nicht. So geht's doch nicht, Jesus, bitteschön. Jesus selbst. Lesen wir in der Bibel, war sehr, sehr traurig über den Tod von Johannes. Aber er legt seine Traurigkeit ab und sagt, es geht hier nicht um mich, es geht um euch, ihr vielen Tausenden, die ihr noch so wenig vom Reich Gottes wisst. Jesus möchte, dass wir fit sind. Geben kostet Kraft, Verlust kostet Kraft. Jesus möchte immer wieder, dass wir aufdanken. Jesus sagt auch zu dir, hey, ab in die Prärie, komm, lass dich mal aufdanken. Mach mal Urlaub und so weiter. Aber wenn es anders kommt, dann gibt er uns die Kraft zu dienen. Wenn das mal nicht klappt mit dem Aufdanken. Die Frage ist, was stellen wir höher? Stell ich meine persönlichen Bedürfnisse über das Gebot Jesu für andere da zu sein? Und manchmal haben auch wir das Gefühl, tausende Menschen stören unsere Ruhe. Kennst du das? Und da sagst du, gut, okay, ich mache heute meinen freien Tag und will nichts sehen und will nichts hören. Und schon in den ersten 2 Stunden bis 9 Uhr morgens klingelt 10-mal dein Telefon und alle wollen was von dir. Und du sagst, oh, können die mich nicht. Die stören mich alle. Aber Jesus ist ganz entspannt und erzählt vom Reich Gottes. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Da werden seine Jünger gar nicht erwähnt. Das heißt, er gibt auch seinen Jüngern jetzt mal, hey, legt euch da mal hinter das Gebüsch. Ich erzähle hier schon, ich kümmere mich. Und ihr schlaft euch wenigstens mal aus. Hey, manchmal braucht Jesus dein Engagement nicht. Manchmal ist er selbst am Wirken. Und du sagst, was haben wir in unserer Stadt alles getan? Nix. Dann sagt Gott manchmal zu dir, dann ruh dich doch mal aus, dann lass mich mal wirken. Aber nach dem Ausruhen der Jünger holt er sie wieder ins Boot. Und jetzt sind wir wieder dran. Lassen wir uns auch nach einer Ruhephase von Jesus wieder ins Boot holen. Lassen wir zu, dass er sagt, hey, Gerhard, komm mal wieder. Die Jünger wollten Jesus nur für sich. Aber das geht nicht. Du kannst Jesus nicht nur für dich haben. Jesus ist nicht buchbar wie ein Urlaub. Jesus und du und ich, jetzt 14 Tage und weh, du kümmerst dich um einen anderen. Jetzt bin ich mal dran. Nee. Aber Jesus holt sie wieder ins Boot, indem er einen Auftrag gibt. Die Jünger wollten die Chance ergreifen. Nein, nach so 5 Stunden predigt Jesus und es wird dunkel, der schickt dich weg. Dann können wir wenigstens am Lagerfeuer zusammensitzen und mit dir noch chillen, oder? Und Jesus dreht es um und sagt, hey, warum wegschicken? Warum sollen die sich woanders Brot kaufen? Ja, Jesus, da gibt's ja noch nicht mal Meckes hier. Also. Und vor allem 200 Silberlinge, wir sollen das bezahlen. Jesus sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und du schaust auf dich, siehst, dass da gerade Zeit vergangen ist, wo du nicht mit Jesus Gemeinschaft hattest, weil du dich auf dein Chillen konzentriert hast. Jesus ist dir nicht böse, deswegen hat es dir fast sogar verordnet. Manchmal sage ich, es ist besser, wenn du mal einen Gottesdienst nicht besuchst, sondern dich ausschläfst. Das ist manchmal besser, ja. In so einer kleinen Gemeinde wie bei euch ist das ein ganz gefährlicher Satz, ich weiß das. Ja, aber Mama verordnet Jesus auch ein Ausschlafen, aber dann holt er dich wieder. Ja, gebt ihr ihnen zu essen. Und du schaust auf dich runter und sagst, wie waren denn die letzten Jahre? Was haben wir denn? 5 Brote, 2 Fische. Und du guckst auf dich und sagst, ja, was habe ich denn? Und vergisst, was noch vorgestern passiert ist durch dich. Du hast Dämonen ausgetrieben, du hast Kranke geheilt und heute glaubst du nicht daran, dass Hungrige gespeist werden können. Horch doch mal auf dich hinein. Wie viel hast du mit Gott in deinem Leben schon erlebt? Horch mal rein. Gönn dir mal die Ruhe. Chill mal. Aber während du hinterm Gebüsch liegst, horch mal. Boah, was hat Gott alles schon durch mich bewirkt? Und dann lass ihn sprechen zu dir und sagen, ey, es war alles gut. Jetzt kommt die nächste Abteilung. Dämonen haben wir hinter uns, Kranke haben wir hinter uns. Jetzt kommt Versorgung. Um das Geistliche hast du dich gekümmert, jetzt kannst du dich um das Soziale kümmern. Und dann sagst du, gut, dann bauen wir halt hier noch ein Sozialwerk auf in der Gemeinde. Was soll's? Ja. Und er nimmt das Brot, er dankt, er bricht's, er gibt seinen Jüngern. Und die verteilen es. Und es wird nicht weniger, es wird nicht weniger. Was du hast, mag nicht viel sein. Aber wenn du es abgibst zur Berührung in die mächtige Hand von Jesus, dann wirst du verstehen, dass dein Leben anders werden kann. Wenn du das Wenige abgibst. Und jetzt kommt das Schöne. Jesus sagt, sammelt mal da ein, was da übergeblieben ist. Und was haben sie eingesammelt? 12 Körbe. Wir gehen davon mal aus, dass es die 12 Jünger waren. Für jeden ein Korb. Reicht das, um selbst satt zu werden? Und Jesus sagt, vielleicht zu Bartholomäus oder zu Thaddäus, zu einem der Jünger, wo wir so wenig in der Bibel von lesen. Du Thaddäus, wie habe ich dich vorhin losgeschickt? Vor 2 Wochen? Sagt Thaddäus, mit nix. Ja, Thaddäus, und hast du Mangel gehabt? Nee, habe ich nicht, Jesus. Und dann nimmt Jesus so einen Korb und dann greift er in den Korb und dann sagt er, hey, guck mal, Thaddäus, da ist noch so ein Brocken. Man reicht nur den Brocken. Da ist noch so ein Brocken. Bartholomäus, da hast du auch noch einen Brocken. Nehmt euch mal jeder so einen Korb, damit ihr nicht vergisst, egal wie deine Lebenssituation ist, ich versorg dich. Ich versorg dich über die Zeit der Wunder hinaus. Ich versorg dich, wenn ich mal nicht bei euch bin. Und dann schreit ganz plötzlich der Simon, der Zelot, der ja als so ein Haudegen war und am liebsten die Römer mit dem Schwert vertrieben wollte. Jetzt habe ich's kapiert. Moment, ihr da, wartet. Und er läuft der Menge, die Jesus schon dabei ist, zu verlassen, hinterher und sagt, da, da sind noch Brocken. Nehmt die mal mit. Die könnt ihr brauchen unterwegs. Und es steht nicht in der Bibel, aber ich wäre nicht verwundert, wenn die diese Brocken mitgenommen hätten und unterwegs verteilt hätten und das Wunder wäre weitergegangen. Würde mich nicht verwundern. Und da sagt Jesus, guck, ich hab noch was für dich. Und dann ist es ganz interessant. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, fahrt schon mal los. Ich bleib noch hier, möchte die Leute verabschieden. Und die Jünger steigen ins Boot und fahren los. Und Jesus geht zu denen, die noch da sind. Es gibt immer einige, die den Gottesdienst schnell verlassen, weil zu Hause ein Braten im Rohr ist. Und es gibt Leute, die lange warten, weil in ihnen einfach eine tiefe, tiefe Sehnsucht herrscht nach Gemeinschaft mit Jesus. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein heute hier im Gottesdienst. Da muss doch noch mehr kommen. Lass uns doch noch mal auf die Knie gehen und Gott bestürmen. Das sind solche Leute. Gott, wir wollen doch noch mehr haben von dir. Und Jesus kommt auf ihn zu und sagt, ich kenne deine Sorgen. Ich weiß, wie es zu Hause gerade ausschaut. Lass dich einfach mal umarmen. Guck mal, da habe ich noch den Brocken, den ich den Thaddäus mitgeben wollte. Den habe ich noch. Nimm du den auch mit. Und Jesus gibt noch mal weiter. Und er nimmt den Nächsten in den Arm und der schluchzt. Und so geht es die halbe Nacht lang, bis endlich die Letzten weg sind. Und dann nimmt sich Jesus Zeit, Danke zu sagen seinem himmlischen Papa. Denn bei Jesus hört der Segen nicht auf. Und er weiß, wenn ich ein Wunder hinter mir habe, wartet das nächste schon. Und Papa, was soll ich denn jetzt machen? Und der Kreislauf beginnt von vorne. Die Jungen sind auf dem See und Papa sagt, ich will denen mal ein bisschen Angst einjagen, wie das ist ohne dich. Und der Sturm kommt auf und Jesus geht überm Wasser auf ihnen zu. Und damit will er uns sagen, hey, so wie ich das Brot des Lebens bin für euch, zu dem ihr jederzeit Zugang habt, weil ich habe euch von meinem Leib etwas mitgegeben. Ich habe euch etwas dagelassen. Ihr habt es mitgekriegt für eure Fahrt. So bin ich auch alle Tage bei euch bis an das Weltende. Und wenn ihr euch mitten im Sturm einsam fühlt, dann hebt den Blick. Und der Petrus war der Erste, der den Blick gehoben hat. Und dann hat er auf Jesus gezeigt und alle haben gedacht, Jesus ist ein Gespenst. Wenn wir nicht mit Jesus bewusst leben, haben wir manchmal das Gefühl, er ist ein Gespenst. Mal hier, mal da, aber doch nicht da, wo ich bin. Aber Jesus kommt auf sie zu. Alle hätten aus dem Boot aussteigen können und zu Jesus gehen können. Einer hat's getan. Das zeigt uns das Dilemma der Kirchen in unserer Gesellschaft auf. Alle könnten mit Heiligen Geist gefüllt sein. So wenige strecken sich danach aus. Alle könnten seine Zeugen sein. So viele sind Gemeinden, die sich um ihr eigenes Wohl kümmern. Da werden 200, 300, 400 € für einen neuen Stuhl getan und dann braucht man 500 Stühle und das Geld geht weg. Mit dem ganzen Geld hätte man ein Jahr lang einen Missionar zahlen können. Was hindert's denn, wenn wir auf 10 Jahre alten Stühlen sitzen? Das Dilemma unserer Gemeinden überall in dieser Welt. Der Auftrag Jesus wird zu wenig beachtet, weil ich Jesu Wort zu wenig glaube, dass er doch alle Zeit bei uns ist. Wir müssen anfangen, uns neu von Gott segnen zu lassen, neu von Gott aussenden zu lassen, neu von Gott seine Wege zu tun und dann sein Vorbild nachzujagen. Dass wir ausruhen, dafür sorgt er schon. Hab keine Angst. Aber du bist mit aufgerufen, dafür zu sorgen, dass sein Reich gebaut wird, dass sein Wille geschehe, hier auf Erden. Brocken, die überbleiben. Ich habe echt drüber nachgedacht und so ist diese Predigt entstanden. Diese Predigt ist entstanden, weil ich über die Brocken nachgedacht habe. Ich sage, warum steht das denn da noch? Hätte es nicht gereicht, 5000 werden satt, Amen? Nee, da steht noch etwas über die Brocken. Das wollte Jesus uns noch sagen. Die Versorgung hört nicht auf. Ich bin das Brot des Lebens, bin alle Zeit bei euch. Und ich gebe euch, auch wenn es im menschlichen Auge nur Brocken sind, meine Kraft weiterhin. Und sie steht für euch zur Verfügung. Alle Tage, bis ich wiederkomme. War vielleicht eine etwas eigenartige Predigt, aber vielleicht nehmt ihr etwas davon mit. Das würde mich freuen. Amen.